Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und Pit Gottschalk. Hallo Pit.
Hallo Malte. Ah, ich freue mich auf die beiden Länderspiele. Du auch schon. Ich werde nach Sinsheim fahren und schaue mir das Jahrhundertspiel gegen Luxemburg an. Wer das tut, liebt den Fußball. Das sage ich dir.
Ja, zwei Spiele sind es ja, die in dieser Woche jetzt anstehen. Luxemburg und Nordirland. Die Nagelsmänner unter Zugzwang. Hast du Sorgen?
Natürlich habe ich Sorgen. Die Tabelle lügt ja nicht. Deutschland ist Dritter und das bedeutet ja, wir sind in höchster Gefahr und deswegen müssen jetzt zwei Siege her. Aber das habe ich schon beim Slowakei-Spiel gesagt und dann ist es nur 0-2 ausgegangen. Wir haben ja schon öfters drüber gesprochen.
Jetzt hast du gesagt, die Tabelle lügt nicht. Die lügt immer. Das sagt nämlich unser Gast heute, Christoph Biermann. Der hat ein Buch geschrieben mit diesem Titel und das kann er uns vielleicht gleich ein bisschen erläutern. Hallo Christoph.
Da ist es, das Buch hier. Christoph,
guck
mal.
Guten Morgen, hallo, grüße euch.
Schön, dass du da bist. Ja, das Buch heißt Die Tabelle lügt immer. Das ist jetzt im Grunde das komplette Gegenteil von dem, was Pitt eben gesagt hat und das komplette Gegenteil einer alten Fußballweisheit, mit der wir im Grunde wahrscheinlich alle aufgewachsen sind. Denn eigentlich heißt es doch wirklich, die Tabelle lügt nicht. Warum lügt sie aus deiner Sicht und was genau ist die Lüge?
Die Lüge ist ja die, dass wir glauben, dass sich im Laufe einer Saison die Dinge sozusagen magischerweise ausgleichen. Also dass jeder das bekommt, was er eigentlich verdient hat, dass Schiedsrichterentscheidungen mal für, mal gegen einlaufen, dass man mal irgendwie eine Glückssträhne hat, wo man die richtigen Spiele gewinnt und dann verliert, hat man wieder ein bisschen Pech und das gleicht sich alles magischerweise aus. Das ist eine schöne Vorstellung. Die ist aber, wenn man da genauer drauf guckt, leider komplett falsch. Also es gibt natürlich jede Saison einen Haufen Mannschaften, die genau das bekommen, was sie verdienen. Aber es gibt halt immer wieder Ausreißer in die eine oder andere Richtung. Und was ja neu daran ist, ich glaube, eigentlich wissen wir das auch alle. Also eigentlich wissen wir das schon seit vielen Jahren und alle, die schon vor 100 Jahren Fußball gespielt haben, haben auch damals schon gewusst, dass die Tabelle eigentlich nicht so richtig die Wahrheit sagt. Aber wir haben ja jetzt seit einigen Jahren diese, ich nenne sie mal Wahrscheinlichkeitswerte, wie zum Beispiel die Expected Goals. Und die helfen einem, jetzt diesen ganzen Kram mal ein bisschen auf solidere Füße zu stellen und zu schauen. Und wenn wir uns das dann angucken, dann sehen wir halt doch relativ deutlich, dass es immer wieder klare Abweichungen gibt.
Also wenn du mit der Überschrift in deinem Buch provozieren wolltest, dann hast du das natürlich geschafft. Ich glaube, das war auch Absicht, ja?
Absolut, ja.
Weil wir ja alle, wie wir hier zusammen sind und auch die Zuhörer ja groß geworden sind mit diesem Mythos, dass die Tabelle immer ein Spiegelbild des wahren Leistungsvermögens sein soll. Und ich entdecke auch, ich habe das Buch diese Woche bekommen, ich habe auch reingelesen und ich entdecke schon auf den ersten Seiten, dass du eigentlich auch ein schlechtes Gewissen hast, weil ja schon rüberkommt, dass die Leute dich warnen, du berichtest von deiner Begegnung mit Michael Rechke, weil du ja mit einem Mythos aufräumen möchtest. Zwei Fragen dazu. Erstens, räumst du mit einem Mythos in dem Buch auf? Und zweitens, hast du wirklich ein schlechtes Gewissen?
Also, ich glaube, also wenn es um diesen Mythos mit der Tabelle, die nicht lügt, geht, ich glaube, da bin ich relativ davon überzeugt, dass ich diesen Mythos hoffentlich für immer in die Mülltonne des Fußballgeschwatzes stecke. Michael Rechke, mit dem ich mich ja unterhalten habe, der hatte ja so plötzlich, als wir dieses Thema diskutiert haben, kam der mit diesem, aber Sie dürfen den Fußball nicht entmythifizieren, also das Geheimnis des Spiels und so weiter. Und das glaube ich, habe ich nicht, weil selbst wenn man das alles weiß und dass der Zufall eine größere Rolle spielt und wenn man dann anfängt, was ja viele Clubs und Trainer und so weiter machen, aus dieser Perspektive heraus auf das Spiel zu denken, zu schauen und zu denken, ja, was mache ich denn eigentlich, um die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, zu erhöhen? Also welche Strategien wende ich da an? Wie kann ich das möglicherweise nachrechnen und so weiter? Ist am Ende der Zufall trotzdem nicht ausgeschaltet.
Mich erinnerte dein Buch an einen Satz, an eine Feststellung von Ottmar Hitzfeld, der mir über die Vorzüge von Martin Kreh erzählt hat. Martin Kreh, die Eltern unter uns werden sich erinnern, Innenverteidiger, auch in der Startelf beim Champions League-Sieg von Borussia Dortmund 1997. Und man fragt sich, ja, Martin Kreh, ein wunderbarer Verteidiger, aber in dieser Spitzenmannschaft, wie kann man da Stammspieler werden? Und Mike Hitzfeld hat mir das so erklärt, er hat gesagt, Martin Kreh hat etwas, das kann man nicht richtig in Statistiken erfassen. Er hat Fortun. Wenn irgendein Ball aufs Tor kommt, dann bekommt er seinen Stollen dran und lenkt in diesen einen Bruchteil im Winkel dann an den Pfosten, dass er rausspringt und nicht reinspringt ins Tor. Hast du auf deiner Suche nach dem Zufallsprinzip des Fußballs irgendwie eine Erkenntnis erlangt, die dir das erklären könnte, oder suchst du, so wie ich, weiterhin nach einer Erklärung für das Geheimnis des Fußballs?
Also ich glaube, das, was Ottmar Hitzfeld da beschreibt und was du jetzt gerade sehr schön erzählt hast, ich glaube, dass es letztendlich eine Fähigkeit ist. Also ich glaube, dass heute würde man wahrscheinlich sagen, dass Martin Kreh in der Lage gewesen ist, diese Situation richtig zu lesen oder richtig zu antizipieren und so weiter. Ich glaube, dass das halt eine Fähigkeit ist. Das ist natürlich jetzt leider ein bisschen weniger romantisch als von Fortun und irgendwie quasi dem magischen, dem magischen Blick auf den Fußball durch Martin Kreh zu sehen ist. Aber es gibt ja immer diese Angst, und ich glaube, da spielst du ja jetzt auch ein bisschen drauf an, der Fußballentzauberung. Also nochmal, dieses Spiel ist sehr stark zufallsgetrieben. Und ich habe auch so eine Untersuchung gefunden, wo eine amerikanische Universität alle Ballsportarten miteinander verglichen hat, welche sozusagen, wo der Zufall die größte Rolle spielt. Und da lag der Fußball ganz weit vorne, lustigerweise übrigens noch übertroffen vom Wasserball. Ich weiß nichts über Wasserball. Also, ich habe das in meiner Schule ein bisschen gespielt, aber ich habe überhaupt keine Vorstellung, woher das kommt.
Ich kenne auch nur einen einzigen Wasserballjournalisten in dieser Welt. Der arbeitet bei der BZ in Berlin.
Die Ballsportart, wo der Zufall die geringste Rolle spielt, war ich ganz verblüfft, ist Rugby. Und für Rugby, das weiß ich von englischen Freunden, ist das tatsächlich ein Problem. Weil das heißt nämlich, dass die ins Stadion gehen und wissen, dass eigentlich die bessere Mannschaft gewinnen wird. Und das ist ja langweilig. Und wir gehen ja auch ins Stadion. Du fährst jetzt nach Sinsheim in der Hoffnung, dass die deutsche Nationalmannschaft gegen Luxemburg gewinnt. Aber du weißt natürlich, dass an einem irgendwie fürchterlichen Tag auch die deutsche Nationalmannschaft auf schreckliche Art und Weise völlig seltsam, zufällig würde ich sagen, gegen Luxemburg verlieren kann. Und das hält irgendwie dieses ganze Ding unter Spannung. Und da können wir jetzt noch so viele Daten und Zahlen und sowas an den Start bringen. Das werden wir nicht ausradieren. Der Vorteil von diesem ganzen Wahrscheinlichkeitserhebung liegt woanders. Da können wir ja dann nochmal drüber reden.
Oh, dann hatte ja Kalle Rummenigge damals, 2008, glaube ich, war das recht, als er gesagt hat, Fußball ist keine Mathematik, das kann man nicht berechnen.
Ich finde nicht, dass er recht hatte, und wir wissen ja auch, dass es eine Niedertracht gegenüber Ottmar Hitzfeld gewesen ist, der ja Mathematiklehrer gelernter ist. Also da würde ich mich immer auf die Seite von Ottmar Hitzfeld schlagen. Nein, also Fußball ist keine Mathematik, aber wir sind natürlich in der Lage, inzwischen mit komplexen Daten sehr, sehr viel mathematisch mit dem Fußball zu arbeiten. Und ich will euch mal so ein Beispiel geben, wo das dann so praktisch wird. Ich habe ja zum Beispiel mich bei der Recherche auch mit dem Matthew Benham nochmal getroffen. Den kenne ich relativ lange. Das ist der Besitzer von Brentford, dem Premier League Club. Der hat einen Hintergrund in der Wettindustrie und der hat einen sehr stark datengetriebenen Blick auf den Fußball. Und so arbeiten die auch bei diesem Verein. Und die haben zum Beispiel ein kleines Detail: bei Standardsituationen irgendwann angefangen, Mann und Maus an den Innen- und an den gegnerischen Strafraum zu bringen, bei Ecken, bei Freistößen und so weiter. Dann denkt man sich so, Jesus, irgendwie die kann man ja super leicht auskontern. Und dann hat er mir erklärt, ja, das Risiko ausgekontert zu werden steigt, aber die Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu schießen, weil so viele Leute da vorne sind, steigt in einem größeren Maße. Das rechnen die dann durch und dadurch verschaffe ich mir einen Vorteil. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade am Beginn so eines Zeitalters sind, wo viele Dinge daraufhin untersucht werden. Anderes Beispiel, euch bestimmt auch schon aufgefallen, dass jetzt neuerdings alle Mannschaften die Einwürfe in den gegnerischen Strafraum pfeffern. Also es gibt dann, jede Mannschaft hat irgendwie so einen Einwurfathleten. Und warum machen die das? Weil sie festgestellt haben, dass man auf diese Art und Weise eher Torchancen schafft, als wenn man den kurz spielt und dann versucht, irgendwie das Spiel aufzubauen. Da merkt man dann, dass das jetzt nicht nur irgendwie so eine komische, esoterische Spinnerei ist, sondern dass man anfangen kann, da ganz praktisch mitzuarbeiten.
Also, dass der Fußball versucht, sich zu berechnen oder berechenbar zu machen, das erlebe ich seit dem berühmten Film, wahrscheinlich zufällig, von Moneyball mit Brad Pitt, wo er ja auch ganz anders rangeht an der Zusammenstellung seiner Baseballmannschaft. Er sucht die Leute nach Statistiken aus und nicht mehr nach Reputation oder Verkaufsmöglichkeiten oder Marketing-Gesichtspunkten. Und das hat schon bei mir dann auch Klick gemacht. Und seitdem beobachte ich oder schaue ich genauer hin, wenn Vereine hingehen. In Dänemark gab es diesen Verein von demselben Besitzer, Midtjylland, die ja auch versucht haben, auf Basisdaten Spieler entsprechend einzukaufen. Auch der Verein, also gibt es ähnliche Vereine auch in England, die das probieren. Jetzt mit Mathematik letzten Endes, also mit Statistikberechnungen, die Wahrscheinlichkeit zum Siegen zu erhöhen und die Wahrscheinlichkeit zum Verlieren zu senken. Ich finde das, sag mal, nachvollziehbar, weil das ist viel Geld dann dabei bei den Vereinen.
Das behagt dir ja nicht, ne?
Du. Nein, nee, und ich komme jetzt auf meinen Punkt jetzt. Das behagt mir auch natürlich nicht. Und zwar, weil der Verband da auch mitmacht. Die ganze Schiedsrichtergeschichte, Videobeweis, ist ja auch nichts anderes, als das Risiko für die Vereine zu minimieren, weil das Anarchische ja rausgenommen wird aus dem Fußball.
Also,
und jetzt kommt mein Kritikpunkt, und deswegen fühle ich mich auch nicht behaglich mit der Berechnung. Da ist dieser Mythos, der weggenommen wird, ja. Aber davon lebt der Fußball. Von diesem Anarchischen, von diesem Nichtberechenbaren, von diesen Dingen, die man nicht voraussehen kann. Und wenn man jetzt versucht, die Wahrscheinlichkeitsberechnung dort immer mehr einzuführen und das Risiko zu minimieren, wird es ja auch weniger Überraschungen geben oder auch tolle Tore. Ne, beim Videobeweis ganz konkret, die zwei größten Tore, über die wir seit Jahrzehnten reden, ist das Maradona-Tor von 86, das Handtor, und das dritte Tor von Wembley 1966. Der Videobeweis hätte beide Tore rausgenommen und dann fehlen uns Geschichten zum Fußball. Und das ist ja das, was du in deinem Buch auch rausarbeitest. Auf der einen Seite die Mathematisierung des Fußballs und das andere das Geschichtenerzählen des Fußballs. Also wollen uns die Statistiker die Prosa rausnehmen aus dem Fußball?
Ja, zum gewissen Teil ja. Ich fange mal an der anderen Stelle an. Also ich bin ganz bei dir mit dem Videobeweis. Also ich habe ja gerade gesagt, dass Fußball einen hohen Zufallsanteil hat und Schiedsrichter Fehlentscheidungen gehören ja dazu. Ja, die sind ja auch ein Faktor. Fußball ist wegen dieses hohen Zufallsanteils so attraktiv. Eben nicht Rugby, wo wir eben drüber gesprochen haben, sondern Fußball. Vielleicht steht ja noch die Weltherrschaft des Wasserballs bevor. Also das muss man dann mal, abwarten. Aber das heißt, also wir müssen schon gucken, dass dieses Spiel nicht so absehbar wird. Wir haben ja den Faktor Geld, also der spielt ja eine große Rolle. Die Mannschaften sind so stark ausstaffiert, dass es in den Ligen oft gar keinen richtigen Wettbewerb mehr gibt, weil dass die Außenseiter-Siege oder die Siege der Kleinen immer weniger werden. Also da bin ich zum Beispiel komplett auf deiner Seite, und das ist ganz wichtig. Nur erwarte ich an anderer Stelle von den Leuten, die sehr, sehr viel Geld dafür bekommen, sich Mannschaften zusammenzustellen, mit ihren Teams zu arbeiten, erwarte ich, dass sie alle Möglichkeiten ausschöpfen, um ihre Leistungen zu verbessern. Und dazu gehört jetzt diese ganze Welt der Daten und eben auch diese ganze Welt der Wahrscheinlichkeitsdaten, die einem auch nochmal klar machen, worum geht es denn da eigentlich? Es geht ja eigentlich auch darum, diesen Unterschied zwischen der Leistung und dem Ergebnis, den es ja immer wieder gibt, festzustellen. aber nicht aus irgendwie abstrakten Gründen, sondern auch so zur Rückkopplung, um zu wissen, bin ich eigentlich gerade auf dem richtigen Weg oder bin ich gerade auf dem falschen Weg? Und du kannst ja auf dem richtigen Weg sein, obwohl du schlechte Ergebnisse hast. Das ist ja Fußball. Und du kannst auf dem falschen Weg sein, obwohl du gute Ergebnisse hast. Auch das ist Fußball. Und manchmal fangen dann Leute unter dem Druck der Diskussion, der Fans, des eigenen Unwohlseins an ihren Mannschaften herumzufummeln, obwohl die eigentlich gut, eigentlich ordentlich spielen, aber die Ergebnisse nicht stimmen. Und da hilft sowas zum Beispiel auch. Deshalb ist das nicht nur irgendwie so ein feuilletonistisches Nachgedenke oder sowas. Und
dann nein, also das überhaupt nicht. Ja.
Und hier kommt kurz Werbung.
Ganz ehrlich, Leute, ich kann es kaum noch erwarten, endlich FC 26 auf meiner PlayStation 5 in Betrieb zu nehmen. Ja, richtig gehört. Ich, Pit Gottschalk, zocke mit Hilfe von EA Sports. Und das sogar aus beruflichen Gründen. Denn was nur wenige wissen, bevor ich meine Analyse zu einem Bundesligaspiel schreibe, spiele ich beide Mannschaften komplett durch. Das Vorspiel hilft ungemein. Ich lerne die einzelnen Spieler kennen und durchschaue die Taktik der Trainer. Das ist jetzt besonders zu Beginn der Bundesliga-Saison wichtig. Am zweiten Spieltag wollte ich zum Beispiel das Derby zwischen HSV und St. Pauli checken. Wie gut sind die Neuzugänge? Wie arbeitet die Fünfer Abwehrkette? Wie klappt das Flügelspiel? Das alles liefert FC 26 in einer Qualität und Detailgenauigkeit, die atemberaubend sind. Leider war das Spiel noch nicht draußen. Ich ging quasi unvorbereitet in den Volkspark, da merkte ich wieder, wie mir das Spiel immer hilft. Aber das ändert sich ja jetzt. Ende September kommt FC 26 endlich auf den Markt. Und wir bei Feverpitch dürfen uns gleich doppelt freuen, denn EA Sports macht uns ein Angebot, das wir unmöglich ablehnen können. Wir bekommen FC 26 eine Woche vorab, vor allen anderen Fußballfans. In den Shownotes findet ihr einen Link, um die Ultimate Edition zu bestellen. Das ist das Beste, was man kriegen kann. Also ich schlage da gleich zu, ich will ja wissen, was ich da schreiben soll. Und für alle, die selbst nicht zocken, kleiner Tipp von mir, FC 26 ist das perfekte Geschenk für den Sohnemann oder die Enkelkinder. Ich sage euch aus eigener Erfahrung, wenn ihr das Spiel besorgt, seid ihr zu Hause der Held. Aber in Las Vegas, an den Roulette-Tischen, ist es verboten, die Karten mitzuzählen, weil man diese Berechenbarkeit im Casino halt ausschließen möchte. Ich glaube, das sind ganz pekuniäre Gründe von den Casino-Betreibern. Aber so bleibt ja auch das Gefühl, man hat richtig Glück und man kann das nicht brechen. Wenn du jetzt sagst, dass irgendwelche mathematischen Aufgabenstellungen ergeben haben, es ist besser, den Einwurf so und so zu machen, verändert das ja auch das Spiel. Und ich glaube, in letzter Konsequenz entstehen auch Passmaschinen, weil irgendjemand ausrechnet, wenn du dahin passt, ist die Wahrscheinlichkeit des Feldvorteils größer und nachher die Torwahrscheinlichkeit. Tatsächlich schaue ich ja auch schon auf die Expected Goals, um eine Mannschaft zu bewerten.
Bravo, das freut mich.
Aber siehst du die Befürchtung, Klammer auf, wie ich, Klammer zu, dass das Intuitive dann vielleicht beim Fußball auch rausgeht? Das, was ein Fußballer macht, was gegen jede Vorhersehbarkeit, gegen jede Vorhersage ist, etwas, was den Fußball vielleicht auch besonders macht, diese ganz besonderen Spielern, müssen wir uns daran gewöhnen, dass es aufgrund der Berechenbarkeit dann auch mehr Passmaschinen gibt, die wir ja eigentlich gar nicht sehen wollen beim Fußball.
Nee, weil es natürlich Fußball, den Ball über lange Strecken zu kontrollieren, ist ja wahnsinnig schwierig. Ja, also es gibt ja diese Erhebung von der Deutschen Sporthochschule, da gibt es mehrere, die sagen eigentlich alle, dass bei jedem zweiten Tor irgend so ein Zufallselement abgefälscht und dies und der Pfosten und bla 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 mit einer Rolle spielt. Und dann reden wir ja noch gar nicht von den 7 Pässen vorher. Ja, also die Vorstellung, dass man irgendwie so Passmuster durchspielt wie beim Basketball oder so, ist ja aufgrund dessen, dass wir auf einer sehr großen Fläche mit sehr vielen Leuten etwas sehr Kompliziertes machen, nämlich den Ball mit dem Fuß zu bewegen, eigentlich fast ausgeschlossen. Ich glaube, dass wir immer wieder so Teilsachen sehen werden, die sich verändern. Also inzwischen weiß ja jeder, Kreisliga-Kicker, dass es relativ sinnlos ist, aus 30 Metern aufs Tor zu schießen. Passiert trotzdem jedes Wochenende tausende von Malen. Weil
und manchmal geht er rein.
Und manchmal geht er rein und dann hoffen alle, dass irgendeiner am Seitenrand auch noch das Video, das Handy hat laufen lassen und dass man das irgendwo hinschicken kann. Aber eigentlich wissen wir das. Da hat sich der Fußball schon verändert, ja? Also genau in die Richtung. Aber ich meine, man hat ja, vielleicht hat ja auch schon der eine oder andere vor 25 Jahren gedacht, dass es echt total bescheuert ist, aus der Distanz draufzustehen, wenn da vorne noch zwei freistehen, die das möglicherweise hätten besser machen können.
Aber werden wir konkreter. Ich denke jetzt an Pep Guardiola. Pep Guardiola ist ja für mich der Mastermind in der Berechenbarkeit des Fußballspiels.
Ja, aber Pep Guardiola hat auch einen Haufen großer Spiele verloren. Ich weiß gar nicht, ob es, übrigens lustig, Pep Guardiola ist einer der Trainer, der am deutlichsten über Glück und Pech beim Fußball redet und dass man das Glück und Pech so eine große Rolle spielen. Und immer wieder kommt er darauf zu sprechen, weil er das natürlich selber erfahren hat in, was weiß ich, irgendwie jetzt auch als Gewinner der Champions League.
Weil an seine Grenzen stößt, dass das letzte Prozent er eben nicht berechnen kann. Und nein, dagegen steht ein Carlo Ancelotti, der viel mit Intuition macht und das richtige Gefühl für seine Mannschaft hat und deswegen mehr Champions Trophäen gewonnen.
Ja, aber das ist zum Beispiel, das ist ein sehr schönes Beispiel, auf das gehe ich ja auch ein, dieses legendäre, das Halbfinale der Champions League in Madrid, wo Real bis irgendwie kurz vor Schluss hinten lag und ausgeschieden war und wo dann in der Mix, nicht in der Mix, sondern in der Coaching-Zone auf der einen Seite Ancelotti mit Modric und Toni Kroos zusammenstehen und man denkt so, der Rat der Weisen und so und daneben der einsame Taktik-Puppenspieler Pep Guardiola, der jetzt da irgendwie von den dreien ausgecoacht wird. Ey, ganz ehrlich, Real Madrid hat in diesem Spiel nicht viele Chancen rausgespielt und dann haben sie haben einfach wahnsinnige Schwein gehabt. Die haben, glaube ich, 3 Schüsse abgegeben oder sowas. Und das ist dann auch so. Dann gehen wir nach Hause und sagen, bravo, habt ihr gewonnen. Aber dann diese Geschichten daraus zu machen, dass das jetzt der wahre Fußball und das ist halt meiner Meinung nach.
Aber Psychologie ist ja etwas, was du auch nicht berechnen kannst, was aber einen großen Einfluss hat auf ein Fußballspiel. Ja? Es gibt eben Dinge, die sind nicht erklärbar. Und da möchte ich den großen Trainer Hermann Gerland, den Tiger, zitieren, der gesagt hat, ne, immer Glück ist auch können. Ja, so, ne? So, jetzt kommst du.
Jetzt komme ich und sage, was haben denn die Bayern beim Finale daheim gemacht? Also ich meine, die waren 35-9 Torschüsse. Ich weiß gar nicht, 3,71 Expected Goals zu 0,6.
Kopf,
und so.
Der Kopf hat nicht mitgespielt.
Müller ist zu früh ausgewechselt.
Wenn Schweinsteiger zum Elfmeter geht und muss ihn nur reinschieben, das macht er in 9 von 10 Fällen richtig. Aber da war einfach die Belastung, dieser Druck zu groß. Er war nicht vorbereitet. Diese psychologische Seite ist ein maßgeblicher Punkt im Fußball.
Natürlich. Aber wie gesagt, daran sieht man, dass das dass diese Dinge nicht beliebig abrufbar sind, ja. Also dass auch der große FC Bayern mit seinem immer Glück ist können mal einen Tag haben kann, an dem alles können nicht zu Glück führt und oder versagt oder wie auch immer. Und ich meine, die hätten ja dieses Finale trotzdem gewonnen, wenn die Drogba nicht in der letzten Minute die einzige Chance genutzt hätte nach dem Eckball. Ist auch alles egal. Also es gibt ja auch dieses schöne Zitat irgendwie von Diego Simeone, das ist eigentlich mein Lieblingszitat zu dieser ganzen Thematik. Er sagt, es gibt keine Gerechtigkeit im Fußball, wer auch immer gewinnt, verdient den Sieg. Und ich finde, so muss man da auch drauf gucken. Und nicht irgendwie so mit, ja, aber hätte und sollte und dies und das und jenes. Nur, wenn es dann um die nächsten Schritte geht, sozusagen, wir analysieren uns, wann sind wir gut, sind wir schlecht, wie müssen wir weitergehen und so weiter, ist dieser Spieler so gut, wie die Zahl der Tore nahelegt und, dann sollten wir auf diesen ganzen anderen Kram schauen und uns ein genaues Urteil bilden. Übrigens auch als Journalisten.
Die wir ja zum Beispiel auch nach der WM 2022 dann auch sofort harte Maßnahmen gefordert haben für das Ausscheiden der deutschen Mannschaft. Du schreibst in dem Buch auch über diese furchtbare WM im Nachgang. Hat auch da die Tabelle gelogen nach der Vorrunde aus deiner Sicht?
Also ich habe damals ja ein Interview, also nee, nicht damals, mit einem gewissen Abstand ein Interview mit dem Pascal Bauer gemacht, der beim DFB als Wissenschaftler arbeitet und der sozusagen die Wahrscheinlichkeit berechnet hat, mit der sie in Katar rausgeflogen sind. Und das war 2,7%. Das heißt also, spielt man dieses Turnier oder diese Vorrunde 100 Mal durch, kommt Deutschland 97 Mal weiter. Sind sie jetzt aber nicht. Ja, also klar, der Fakt ist Fakt. Aber die Frage ist, waren sie dann so schlecht, wie wir sie geredet haben? Und da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Die sind mir ja total auf die Nerven gegangen in Katar. Das ist mir alles von vorne bis hinten auf die Nerven gegangen, diese ganzen Diskussionen und die Binde und die doch nicht die Binde und dann die Hände vorm Mund und dann verlieren sie gegen Japan. Und dann fängt man an, eben genau diesen Zusammenhang aufgemacht, ja, weil ihr euch um allen möglichen Kram kümmert, verliert ihr dieses Spiel. Aber wenn man mal genau hinguckt, gab es in diesem Spiel sehr, 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 sehr viel Potenzial, es schlicht und einfach zu gewinnen. Und damit wäre man dann auch die Runde weitergekommen und so weiter. Und was ich dann interessant fand, im Nachhinein, haben mir dann doch so einige Leute auch um das Nationalteam gesagt, das wirst du vielleicht auch so mitbekommen haben, Pitt, ist, dass sich so Hansi Flick dann auch ein bisschen verändert hat. Ja, also auch vielleicht misstrauischer oder vielleicht auch angefangen hat, auch an seinem eigenen Weg ein bisschen zu zweifeln, wie man spielt und so. Und dann haben wir genau diese Situation, die ich eben beschrieben habe, dass du, ja, du hast verloren, das ist schmerzhaft und das ist eben so, weil es Fußball ist, aber vielleicht hätte man einfach auf seinem Weg bleiben können, eher als Mensch, die Mannschaft und so weiter und so weiter. Und irgendwie war dann aber der Wurm in der ganzen Geschichte drin. Und dann endet es ja dann in Wolfsburg gegen Japan eben mit dieser Niederlage. Und dann haben wir eigentlich gedacht, ja, der Hansi Flick, da hat er wahnsinnig Schwein gehabt, da bei den Bayern mit dem Triple, eigentlich kann das nicht. Und ja, eigentlich ist er doch immer der Typ, den wir da so als braven Co-Trainer kennengelernt haben. Und deshalb ist schon schön auch zu sehen, also freut mich für ihn auch persönlich, dass er jetzt bei Barcelona gezeigt hat, dass er es eben durchaus kann.
Ja, aber wenn ich es richtig verstehe, heißt es ja, dass man die Fußballspiele nicht immer nur oder so entschieden, wie ich das zum Beispiel auch gerne mache, vom Ergebnis her bewerten sollte.
Nee, das ist der Fehler. Also das ist so, der Fehler, den wir machen, das heißt ja klassischerweise Rückschaufehler. Mhm. Das heißt, was weiß ich, das Spiel ist 2-0 ausgegangen und jetzt gucken wir, warum ist es 2-0 ausgegangen? Ja, das ist sozusagen der natürliche Instinkt. Und ja, der hat einen Fehler gemacht und der hat ein gutes Dribbling und dann ist, nachdem der eine ausgewechselt wurde, ist das Spiel gekippt oder wie auch immer. All diese Sachen. Aber wenn man sich jetzt, wenn man bedenkt, dass eben bei all dem, wie die Bälle reinfliegen, auch immer der Zufall so auf eine gewisse Weise mitspielt, ist dann diese Logik eben eine nachträgliche Logik. Und wenn man sich dann das Spiel genauer anschaut, kann man dann schon zu anderen Schlüssen kommen. Also ich will noch ein anderes Beispiel, weil ich das sehr so aus der Praxis ja und auch sehr echt aus der Nähe verfolgt habe. Also ihr wisst ja, dass ich Union ja mal ein Jahr begleitet habe und ein Buch darüber geschrieben habe. Und das war ja der
sehr empfehlenswertes Buch.
Dankeschön. Das war ja nur der Beginn dieser sagenhaften Geschichte. Also dann sind sie ein Jahr später in die Conference League gekommen, dann sind sie in die Europa League gekommen und dann irrwitzigerweise sogar in die Champions League. Und ich wusste schon, nachdem sie sich für die Champions League qualifiziert hatten, haben dann nach jeder Saison so eine Analyse gemacht. Ich glaube, Urs nennt das immer Auslegeordnung, so ein schweizerischer Begriff. Irgendwie so. Dann setzt sich zusammen und bespricht, was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht, wo müssen wir uns weiterentwickeln und so weiter. Und ich weiß, dass dieses Trainerteam, die sind jetzt keine Datenfreaks oder so. Die sitzen jetzt nicht über irgendwelchen Expected Assists-Werten oder Expected Threat oder sonst was. Aber die sind, weil sie Fachleute sind, zu dem Schluss gekommen, wir sind eigentlich in dieser Saison, wo wir uns für die Champions League qualifiziert haben, haben wir nicht so gute Leistungen gebracht wie in der Saison vorher. Was ja übrigens auch mit dazu beigetragen hat, dass sie ja diese diese vielen Einkäufe gemacht haben, ne, und Bonucci und dies und jenes, weil sie irgendwie das Gefühl hatten, müssen deutlich die Qualität erhöhen. Das ist alles, wir wissen, das ist alles mordsmäßig in die Hose gegangen, aber das hatte auch damit zu tun. Das heißt also, wir können natürlich dann die Geschichte Union qualifiziert sich für die Champions League, weil wir das Ergebnis haben in der Rückschau, das ist deshalb, weil so alles ganz toll. Aber Urs hat mir, ich habe dann ja für das Buch auch nochmal ein Interview mit ihm gemacht. Der hat mir dann zu mir gesagt, wir sind teilweise in die Kabine gekommen und haben nicht gewusst, warum wir gewonnen haben. Und in der Saison danach, als es diese irrwitzige Niederlagenserie gab, wo sie in 14 Spielen 13 Mal verloren und einmal unentschieden gespielt, da war es genau umgekehrt. Das ist halt Fußball. Und die haben es wirklich, also das muss man wirklich sagen, das hat Union also wirklich ausgereizt wie wenig andere.
Aber deswegen haben wir ja auch 80 Millionen Bundestrainer, weil wir das Ergebnis kennen und weil nicht alles erklärbar ist, redet jeder mit und versucht, ne, davon leben ganze Podcast-Serien.
Weil wir das Ergebnis haben, können wir ja von da aus, dann bist du ja immer an der sicheren Seite. Weißt du, du kannst absolut ja alles durchargumentieren und sagst so, ja, was redest du denn da? Die haben doch 3-0 verloren. Ja, aber die hatten doch so 7-8 schon. Ja, ist doch alles Quatsch. Die hatten 13-0 verloren. Das ist immer ein Totschlag. Ja.
Davon leben Podcast-Serien, davon lebt eine Fernsehsendung am Sonntagmorgen bei Sport1, ne? Also genannt Doppelpass. Genau dafür, dass man es eben nicht erklären kann. Das würde ich mir jetzt auch nicht nehmen lassen wollen, weil das ist ja das, was den Fußball auch weltweit so beliebt gemacht haben, dass jeder mitreden kann und keiner hat die Wahrheit, sondern allenfalls einen Erklärungsversuch.
Aber dann gebe ich dir noch einen Gedanken dazu.
Du versuchst mich zu missionieren, ich merke das schon, ja.
Ich will dir ja jetzt nicht den Spaß verderben, aber es geht ja, mir geht es ja auch ein bisschen um Gerechtigkeit. Also, weißt du, so.
Glaube ich nicht. Du willst mich missionieren. Doch. Darum geht es dir jetzt.
Ja, aber für die gerechte Sache. Aber wenn wir wirklich immer nur vom Ergebnis her argumentieren, besteht ja auch die Gefahr, dass wir die Falschen loben und die Falschen kritisieren. Also, das meine ich damit schon. Und dass man auch ein bisschen versucht, ein bisschen gerechter gegenüber denen zu sein, die ja durchaus mit sehr viel, in den allermeisten Fällen jedenfalls, mit sehr viel Eifer und Herzblut und Engagement und Professionalität irgendwie ihrer Arbeit nachgehen. Das in einem Feld, ja, wo halt der Zufall ist.
Aber vielleicht will ich ja gar nicht gerecht sein bei der Bewertung, ja. Ich nehme dir mal ein Beispiel aus meinen vielen Jahren in meinem Beruf, ja. Es gibt diesen wunderbaren Fußballspieler Jens Nowotny, den wir natürlich hier alle kennen. Und der hatte.
Du hattest heute mit älteren Innenverteidigern, ne?
Ja, weil ich ja nah an diesen Spielern dran war. Und tatsächlich auch, sag mal, die Leute dann auch vielleicht besser nachvollziehen konnten, den Gedanken dahinter steckt. Der hatte im Laufe seiner Karriere, abgesehen von seinen Platzverweisen, mit die besten Statistikwerte als Verteidiger.
Okay.
Und war auch immer hoch gelobt und hoch geschätzt und sehr begehrt. Er hatte nur das Pech, anders als Martin Kreh, und deswegen erwähne ich ihn als Beispiel, als Pendant. Er hatte eben kein Fortun, sondern hat oft genug in seiner Karriere den entscheidenden Fehler gemacht. Christian Wörns war auch so einer. Und man kann das nicht erklären, man kann aber darüber debattieren. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich ja schon mehrfach angesprochen habe. Das gehört vielleicht zur DNA des Fußballs, dass man, ja, vielleicht ist jetzt der mathematische, statistische Ansatz eine weitere Argumentationskette, aber eben nur eine Argumentationskette, um dem Geheimnis dieses wunderbaren Sports auf die Stiche zu kommen. Und wir werden niemals das Ziel erreichen, nämlich eine Erklärung zu kriegen. Und zum Wesen des Fußballs gehört, dass wir auch manchmal in der Bewertung ungerecht sind gegenüber einem Spieler, weil Nowotny hat alles getan. Und es ist nur menschlich, dass er im entscheidenden Moment dann auch mal einen Fehler macht, weil der Zufall ihm böse mitgespielt hat. Und trotzdem muss man ihn ja kritisieren können dafür, Mensch, du hast dieses Spiel jetzt hier gerade verbockt, wo du sonst ganz gut gewesen ist. Ich möchte da auch nicht immer die Spieler in den Schutz nehmen, weil ich erwarte ja von denen, dass sie meine Mannschaft, also jetzt nicht meine, sondern von demjenigen, der argumentiert, zum Erfolg bringt. Und wenn er, sagen wir mal, am Erfolg irgendwas falsch gemacht hat, dann gehört es mit zum Wesen des Fußballs, dass er dafür einen auf die Mütze kriegt. Und da kann er noch so gut gespielt haben. Genauso ist ja der Fußball auch ungerecht ein Stürmer. Wenn Niklas Füllkrug sauschlecht spielt, und macht dann gegen die Schweiz aber entscheidende Tor zum Ausgleich und Gruppensieg und alle freuen sich, dann wird er auch dafür gefeiert, obwohl er vielleicht vorher schlecht gewesen ist. Ich glaube, das ist ja am Wesen des Fußballs. Und deswegen glaube ich, stehen auch überall diese Warnungen in deinem Buch. Ein bisschen willst du ja damit aufräumen von diesem Mythos Fußball. Das war ja ganz am Anfang auch unsere Frage.
Nein, aber ja, also wie gesagt, mit bestimmten Sachen möchte ich schon aufräumen und ich bin auch weiterhin noch, möchte dich gerne weiter missionieren, dass du möglichst fair und gerecht bei der Bewertung bist. Aber natürlich gibt es, du hast es ja, es ist ja ganz interessant, dass wirklich eben einzelne Spieler in bestimmten Situationen wirklich dazu neigen, dann Patzer zu machen, die eigentlich gar nicht zu ihrem Spiel passen und so weiter. Wir sind ja auch als Menschen nicht einfach nur so ein Datensatz von, weiß ich nicht, irgendwie, wo wir Dinge wiederholen, sondern wir sind halt Menschen, ja, und irgendwie als solche unglaublich komplex und kompliziert und da ist sowas immer drin und das stelle ich auch überhaupt nicht in Abrede und das ist ja auch das Schöne, weil wir schauen ja auch Menschen beim Fußballspielen zu, also Menschen in ihr, die dann in bestimmten Situationen über sich hinauswachsen, Menschen, die, dem wir dabei zusehen, wie sie unter Druck auch einknicken vielleicht und so, Menschen, die mit sich ringen, also ich finde es ja ganz interessant, was gerade mit Florian Wirtz passiert. Florian Wirtz ist für mich der beste Spieler, der deutsche Spieler, den wir im Moment haben und das mit großem, ich würde sagen sogar mit etlichem Abstand, trotz Musiala und. Aber der struggelt gerade. Ja, der hat es gerade schwer. Der weiß, wir werden sehen, wie das ausgeht. Ist es der England? Ist es die andere Spielweise, die andere Liga? Wir wissen es nicht. Vielleicht weiß er es selber nicht. Vielleicht weiß es auch der Trainer nicht. Vielleicht findet er einen Weg daraus. Vielleicht findet er keinen Weg daraus. Und da können wir dann auch schon, du wolltest doch immer auch irgendwie quasi so Romane weiterschreiben. Das ist, finde ich, ein schöner und interessanter Romanstoff. Aber irgendwie, dass einer glücklich gewinnt und so, finde ich, ist den dann zu feiern, finde ich jetzt eher, da sollte man da ein bisschen abrüsten.
Ich meine, ja, unser Podcast heißt ja Fever Pitch und wie wir alle wissen, ist das Buch von Nick Hornby das Gegenteil von statistischer Berechnung, sondern da geht es ja um Liebe und Leidenschaft, ja. Und aus dieser Schule komme ich. Podcast heißt ja nicht ohne Grund Fever Pitch. Aber wir merken ja schon an unserer Diskussion heute auch, wie schön es erstens ganz konkret ist, mit dir über Fußball zu reden. Das ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Und wir werden ja und müssen ja auch nicht auf einen Nenner kommen, sondern ganz im Gegenteil, es ist ja besonders schön, dass man eben so leidenschaftlich weiterhin, trotz der statistischen Zahlen, die du dir die reingesogen hast, dann da so diskutieren können.
Was meinst du, hat es vielleicht sogar was von Generationsfrage? Also gut, wir sind jetzt im weitesten Sinne eine Generation. Trotzdem, ich habe so das Gefühl, dass die Leute unserer Generation, Nick Hornby selber übrigens auch, sich eher mit so einer Betrachtung schwer tun, während das für Jüngere leicht ist. Übrigens lustigerweise der Sohn von Nick Hornby, wenn ich ihn richtig verstanden habe, will sowas wie Datenanalytiker im Fußball.
Okay, Aufbegehren im Haushalt Hornby, würde ich sagen. Ja.
Will er gerne aufbegehren oder irgendwie so ins Sportmanagement und so weiter. Also ich sehe da auch ein bisschen so ein Generationsunterschied. Also es gibt ja viele Leute auch jetzt unserer Generation, die jetzt schon akzeptiert haben, dass diese ganze Geschichte mit den Expected Goals und ähnlichen Werten schon hilfreich ist. Es gibt immer noch genug, die das für des Teufels halten. Aber so für jüngere Leute ist das so.
Oh, das kann ich dir mit 100% Trefferquote, um mal statistisch zu antworten, beantworten. Also tatsächlich.
Okay.
Ich glaube, du hast recht, du bist auf der richtigen Spur, dass es auch eine Generationsfrage ist und das hat was mit der PlayStation zu tun.
Ja.
Zwei Phänomene entstehen durch die PlayStation. Erstens, Fußball wird internationaler und weniger vereinsgebunden bei der jüngeren Generation. Also die bilden sich im Ultimate Team da einen Kader zusammen, der macht nicht an Landesgrenzen halt. Ne? Da ist nicht mehr, oh, ich baue mir meine Nationalmannschaft, sondern ich baue mein bestes Team. Und wenn der Torwart aus Spanien kommt und der rechte Verteidiger aus Tschechien, dann ist das so. Und da guckt man, und jetzt kommen wir zu den Zahlen, dann guckt man ganz genau auf die Werte, die ja, sag mal, sehr genau aufgeschlüsselt sind. Und dann schaut man, oh, wer passt denn jetzt in meinem Team aufgrund der Werte, um eben eine Wahrscheinlichkeitsberechnung für die Spielstärke der Mannschaft zu machen. Und dann geht man in den Wettbewerb hinein, in dieser vernetzten PlayStation-Welt und schaut, ob das, was man sich vorgenommen hat, auch aufgibt. Und dann kommt tatsächlich auch die Wahrscheinlichkeit dort mehr noch zum Tragen als im wirklichen Leben, weil auch, sagen wir, das psychologische Element natürlich an der Spielkonsole etwas kleiner ist, als wenn man vor 70.000 Leuten auf dem Rasen dann so steht. Ne? Also es gibt ja wirklich wunderbare Fußballer in der dritten Liga, aber sie schaffen es halt nicht, vor 70.000 Leuten aufzulaufen, weil das was mit ihnen macht und so weiter. Ne? Das sind ja alles, die Dinge passieren ja weniger an der PlayStation. Aber ich glaube tatsächlich, dass es so ist, wie du sagst, es wird internationaler und es wird mehr datenbezogen in der neuen Generation auf den Fußball geguckt. Das ist, glaube ich, so. Da bist du auf der richtigen Spur. Hm.
Kann ich auch komplett unterstreichen. Mein Neunjähriger kommt mir auch mit Statistiken an von FC 25, FC 26 und kann die hoch und runter mir vorbeten, wenn das im Fernsehen läuft. Und kommt auch immer mit der Frage, wie sind denn gerade die Expected Goals?
Ja, siehst du, und dann, wahrscheinlich ist es in ein paar Jahren so, dass die, die sagen, er hat irgend so ein komischer Typ mal so ein Buch geschrieben, das hieß, die Tabelle lügt immer. Gab es Leute, die das anders gesehen haben?
Ja, und hier ist das Buch. Ich zeige es nochmal in die Kamera, wer diesen Podcast nicht nur hört, sondern auch guckt. Hier steht, hier ist das Buch von Christoph Biermann im Kiwi Verlag erschienen. Was kostet das Buch im Handel? Was muss man dafür
18
bezahlen?
Euro.
Ach, das ist ja machbar. Das kriegt man ja hin. Das ist günstig und unglaublich viel Stoff, sehr lesenswert. Ich bin noch nicht ganz durch, aber du hast es geschafft. Ich habe angefangen und beinahe hätte ich den Termin unseres Podcasts hier verpasst, weil ich dann entweder mich bestätigt fühle in manchen Punkten oder dir widersprechen wollte. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich das persönlich und bin deswegen hier im Podcast gelandet. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, Christoph, mit dir wieder über Fußball zu reden. Vielen Dank dafür.
Mir auch. Das war sehr schön. Ich danke euch.
Das muss ich auch sagen. Aber eine Sache, Pitt, müssen wir noch machen. Glaskugel. Die gehört zu diesem Podcast dazu.
Das ist ja das Zufall, das ist ja eine Zufallsprognose.
Natürlich,
dann,
aber ihr habt ja alles schon berechnet wahrscheinlich. Von daher habt ihr ja alles Datenmaterial schon im Kopf, könnt den Zufall dann auch noch mit einkalkulieren und wisst dann ganz genau, wie Deutschland gegen Luxemburg und die Mannschaft aus Nordirland spielt. Christoph, hau doch mal einen Tipp raus.
3:1 gegen Luxemburg und 1:0 Sieg in Nordirland.
Pitt, gehst du da mit?
5:0 gegen Luxemburg und ein 2:0 in Nordirland.
Ja, zwei Siege, glaube ich auch.
Optimistisch, der Gottschalk.
Ja, und am Ende haben wir eine Tabelle, die nichts aussagt.
Ja.
So wohl in dem aus. Fall, ich meine, das Harte bei diesem Slowakei-Spiel war ja, da hat gar kein Zufall mitgespielt, da waren die Slowaken einfach die bessere Mannschaft. Und das ist natürlich irgendwie doppelt bitter geworden.
Dafür suche ich jetzt
das habt ihr schon besprochen.
Dafür suche ich auf meinem Weg nach Sinsheim jetzt eine Erklärung.
Okay. Danke euch ein schönes Fußballwochenende. Euch da draußen auch. Vielen Dank.
Ciao.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.